Bei Melanie und mir, da hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass ich der Fahrer unseres Autos bin. Da war schon, als wir uns kennengelernt haben, da war das irgendwie schon von vornherein so. Ich bin gefahren und Melanie war der Beifahrer. Nun ist es aber so, dass Melanie eine ganz besondere Angewohnheit hat, und zwar ist das die Angst. Und wenn sie als Beifahrer neben mir sitzt, dann kriege ich diese Angewohnheit des öfteren Mal zu spüren. Also wenn ich denn seelenruhig fahre und alles unter Kontrolle habe, dann werde ich regelrecht aufgeschreckt und schon oft sind fast Unfälle passiert, weil Melanie irgendwie aufgeschrien hat und gesagt hat, stopp, rote Ampel oder Achtung Auto oder fahr nicht so schnell, Achtung Blitzer. Und ich sage dann immer, ganz ruhig, ich habe alles unter Kontrolle, du musst dir keine Sorgen machen, wir kommen schon irgendwie an. Also manchmal bin ich froh, dass Melanie als Beifahrer neben mir sitzt. Manchmal bin ich aber auch nicht so froh, dass Melanie als Beifahrer neben mir sitzt, weil sie schon manchmal ein bisschen anstrengend ist. Die Sache ist aber, wenn das mal andersrum ist, das heißt, wenn Melanie auf dem Fahrersitz sitzt und ich auf dem Beifahrersitz sitze, dann bin ich auch ein anstrengender Beifahrer. Denn ich sehe auch so manche Sachen, wo ich das Gefühl habe, das sieht Melanie jetzt nicht gerade. Und ich müsste, um unser beider Leben und das Leben unseres Kindes zu retten, müsste ich jetzt was sagen. Und sie ärgert das dann natürlich auch. Sie denkt dann natürlich auch, sie hat alles unter Kontrolle. Also wir sind beides anstrengende Beifahrer. Und wenn wir Fahrer sind, dann werden wir halt irgendwie immer angestrengt von dieser Person, die dann irgendwie neben uns sitzt. Ja. Und als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, da dachte ich, eigentlich sind wir alles anstrengende Beifahrer. Also wir Christen, wir sagen ja irgendwie, Jesus, der ist unsere Nummer eins. Er ist der Fahrer unseres Lebens. Er sagt, wo es lang geht. Er hat die Kontrolle in unserem Leben. Und mir geht es ganz oft so, dass ich derjenige bin, der dann irgendwie schreit, Achtung Jesus! Oder Jesus, hier müssen wir abfahren. Oder Jesus, stopp! Oder ich greife ihm ins Lenkrad. Oder ich sag, also Jesus, das war schön und gut mit dir, aber eigentlich weiß ich ja besser, wie es lang geht und wo es lang geht und wie es mit meinem Leben irgendwie vorwärts geht. Ja. Also Jesus, könnte ich mir vorstellen, dass er auch des Öfteren mal denkt, Simon, du bist ein anstrengender Beifahrer. Und vielleicht ist das mit euch auch so. Vielleicht bei manchen, ihr seid wahrscheinlich alle ein bisschen anders als ich, aber ich glaube, es geht uns allen irgendwie so, dass wir anstrengende Beifahrer sind. Und ich glaube, es hat was mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, es hat was mit Misstrauen und Vertrauen zu tun. Also, wenn Melanie fährt und ich auf dem Beifahrersitz sitze und ich irgendwie ins Lenkrad greife oder ich irgendwie denke, Melanie, stopp, eigentlich ich kann's besser, dann hat das was mit Misstrauen zu tun. Ich vertraue Melanie nicht, dass sie uns auch sicher ans Ziel bringt. Ich vertraue oder misstraue ihr, wenn ich irgendwie versuche, ihr ins Lenkrad zu greifen oder selber ans Steuer zu wollen. Und ich glaube, so ist es mit Jesus auch. Dass eigentlich, wenn wir ihm ins Lenkrad greifen, wenn wir sagen, Jesus, ich weiß es besser, ich weiß, wir müssten jetzt eigentlich diese Ausfahrt nehmen oder ich weiß, dass es da lang geht, dann drückt das eigentlich auch eher unser Misstrauen Jesus gegenüber aus als unser Vertrauen. Und genauso ging es den Israeliten damals auch, zur Zeit Nehemias. Und damit endet unsere Reise durch das Nehemia-Buch. Eigentlich gar nicht so ein ganz schönes Ende. Wir beenden diese Reihe mit Misstrauen. Und wir wollen uns mal diese letzte Geschichte anschauen und wollen uns darüber mal ein bisschen Gedanken machen. Und auch Gedanken machen, wie wir dieses Vertrauen zu Gott, dieses Vertrauen zu Jesus, was wir in unserem Leben auch ganz oft haben, wie wir das vielleicht verändern können, wie wir Jesus wieder den Fahrer unseres Lebensautos sein lassen können. Ich lese Nehemia 13, die Verse 23 bis 28. Damals wurde ich auf einige Judäer aufmerksam, die Frauen aus der Philisterstadt Aschdod und von den Ammonitern und Moabitern geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder kannte nur noch die Sprache von Aschdod oder einem anderen der fremden Völker. Aber die Sprache der Juden konnten sie nicht sprechen. Ich zog die Männer zur Rechenschaft und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich, zerrte sie an den Haaren und beschwor sie bei Gott: Ihr dürft eure Töchter nicht mit ihren Söhnen verheiraten und von ihren Töchtern keine als Frau für eure Söhne nehmen. Ihr wisst doch, dass König Salomo sich gerade dadurch versündigt hat. Unter den Königen der anderen Völker gab es keinen, der sich mit ihm vergleichen konnte. Er war der Liebling Gottes. Gott machte ihn zum König über ganz Israel. Und sogar ihn haben die fremden Frauen dazu verführt, Gott untreu zu werden. Ist es nicht unerhört, dass ihr nun genau dasselbe Unrecht begeht und unserem Gott untreu werdet und fremde Frauen heiratet? Einer von den Söhnen des obersten Priesters Jojada, des Sohnes von Eliashib, war mit einer Tochter des Horonitas Sanballat verheiratet. Den jagte ich aus meinem Gebiet. Viele der Israeliten, die standen vor der wichtigsten Entscheidung ihres Lebens, der Partnerwahl. Den Leuten damals, denen ging es nicht anders als uns. Liebe gab es auch damals schon. Menschen haben geliebt, Menschen wurden geliebt. Und das war bei den Israeliten gar nicht anders. Und auch sie haben sich nach Ehepartnern gesehnt. Aber sie haben sich selbst an das Steuer ihres Lebens gesetzt und haben selber gesagt, was für sie richtig ist und was für sie nicht richtig ist. Und wir haben so ein bisschen rausgehört, dass das für Nehemia irgendwie ein Problem war. Und er bringt das dadurch zum Ausdruck, dass er da richtig auf den Tisch haut. Der verflucht die Menschen und er reißt ihnen an den Haaren, er verprügelt sogar die einen oder anderen. Manche, die scheucht er aus der Stadt hinaus. Und ich glaube nicht, dass er ein Aggressionsproblem hat, sondern dass das eigentlich die Wichtigkeit und das große Problem, was damals vorherrschte, beschreibt. Die Israeliten, die haben das Steuer ihres Lebens in Fragen der Partnerwahl selbst in die Hand genommen. Die haben sich nicht von Gott führen lassen, sondern haben ihm ins Lenkrad gegriffen. Und man könnte jetzt ja fragen, warum hat Nehemia sich so darüber aufgeregt? Und ich glaube, es hilft uns, das ein bisschen besser nachzuvollziehen. Und zwar ist es so, dass Gott schon 1000 Jahre vorher, also wo er die ganze Geschichte mit dem Volk Israel angefangen hat, dort hat er schon gesagt, in 2. Mose 34 steht das, da hat er gesagt, ich brauche das mal hier vorne auf dem Bildschirm. Da hat Gott zu Mose gesagt: Verheiratet eure Söhne nicht mit ihren Töchtern, sonst verleiten sie eure Söhne dazu, hinter ihren Götzen herzulaufen. Das hat Gott schon vor 1000 Jahren vorher gesagt. Und Gott hat das nicht gesagt, weil er rassistisch ist. Gott hat nicht gesagt, ihr sollt keine anderen Leute aus anderen Völkern heiraten, weil ich die anderen Völker nicht mag. Das war überhaupt gar nicht das Thema. Gott hat das Volk Israel so sehr geliebt und hat ihnen Richtlinien gegeben, an die sie sich halten sollten, damit sie ganz nah bei Gott bleiben. Gott kannte das Herz der Israeliten und Gott wusste, ey, wenn die mit Menschen zusammenleben, wenn die Menschen heiraten, die anderen Religionen folgen, die in anderen Völkern leben, dann wird sie das von mir wegziehen. Früher oder später. Sie werden Kompromisse eingehen. Sie werden vielleicht nicht ganz von mir weggezogen werden, aber sie werden Kompromisse eingehen. Und Gott war dieses Volk Israel so wichtig und er hat gesagt, ich will euch davor bewahren. Deswegen wünsche ich euch, dass ihr einen Partner findet, der an den gleichen Gott glaubt, der in die gleiche Richtung geht, wie ihr das tut. Und wir können dann das ganze Alte Testament irgendwie durchlesen und wir werden immer wieder auf Geschichten stoßen, werden wir gleich auch noch, die immer wieder zum Ausdruck bringen, dass das, was Gott da gesagt hat, dass das irgendwie wahr ist. Also wenn Menschen andere Partner aus anderen Religionen geheiratet haben, dann war es früher oder später, wurden sie immer von Gott weggerissen, von Gott weggezogen. Und bei den Israeliten zur Zeit Nehemias, da war das nun nicht anders. Die Israeliten zur Zeit Nehemias, die haben gesagt, Gott, das ist schön und gut, dass du das damals gesagt hast und dass du uns diese Richtlinien gegeben hast, aber wir wissen es besser. Wir wissen es besser, Gott, und wir nehmen uns Partner aus anderen Religionen, von anderen Ländern und wir erzählen denen, was du Großes getan hast. Wir erzählen denen, wie du die Mauer wieder aufgebaut hast. Wir erzählen ihnen von deiner Größe, von all den guten Dingen, die du getan hast. Und dann werden die Partner, die wir uns dann aus anderen Völkern geholt haben, die werden dann an dich glauben. Und Nehemia, der antwortet dann mit der Geschichte vom König Salomo. Und er sagt dann, ey, seid ihr noch ganz bei Trost? Habt ihr schon mal von König Salomo gehört? Habt ihr schon mal von diesem König gehört? Das war der Lieblingskönig. Gott hat den gesegnet. Das war der Reichste, das war der Schlauste, das war der schönste König, den Israel je gesehen hat. Es gab keinen König, der so war vor Salomo, und es wird keinen König geben, der nach Salomo so schlau und so super und so toll ist wie dieser Salomo. Und dann erzählt Nehemia weiter. Selbst dieser Salomo, der schlauste Mensch der ganzen Welt war, der hat nicht auf Gottes Wort gehört, hat nicht sich an den Rat Gottes gehalten, hat sich Frauen aus anderen Religionen und Ländern geholt. Und das Ende der Geschichte war, dass dieser Salomo ein zerrissenes Herz hatte. So steht es in 1. Könige 11. Dass er nicht mehr ungeteilt bei Gott war. Er war noch bei Gott, aber er war nicht mehr ungeteilt bei Gott. Die Frauen, seine Frauen, könnte man natürlich auch sagen, das liegt daran, weil das 1000 Stück waren, glaube ich aber nicht. Diese Frauen von anderen Religionen, die haben sein Herz geteilt, die haben sein Herz zerrissen. Und das ist das, was Nehemia hier vor Augen hat. Und er sagt, ey, wenn König Salomo das schon nicht auf die Reihe gekriegt hat, dann seid nicht so hochmütig und sagt, dass wir das hinkriegen, dass wir so stark sind, dass wir, auch wenn wir uns andere Menschen aus anderen Religionen als Ehepartner suchen, dass wir das auf die Reihe kriegen. Also die Israeliten, die haben das Lenkrad ihres Lebensautos selber in die Hand genommen und haben nicht auf das gehört, was Gott gesagt hat. Das, was Gott damals gesagt hat, sonst verleiten sie eure Söhne dazu, hinter ihren Götzen herzulaufen. Das ist auch bei den Israeliten zur Zeit Nehemias passiert. Da haben wir nämlich eben gerade gelesen, dass die Kinder von diesen Mischehen, von diesen Partnerschaften, die da entstanden sind, dass die nicht mehr die Sprache der Juden sprechen konnten. Und da kann man ja ganz leicht drüber lesen, ja gut, okay, die sind dann halt nicht zweisprachig aufgewachsen, sondern nur einsprachig. Wo ist das Problem? Das Problem liegt darin, dass in Sprache Identität liegt. In Sprache liegt Identität. Und die Kinder, die aus diesen sogenannten Mischehen hervorgegangen sind, die haben nicht mehr die Identität des Volkes Israel gehabt. Die haben nicht mehr die Sprache gesprochen und damit nicht mehr diese Identität des Volkes gehabt, die ja eigentlich sagt, ey, wir sind Bundespartner Gottes. Wir sind Bundespartner Gottes. Und das lag in der Sprache, das lag in dieser Religion des Volkes Israel. Und die Kinder, die haben das nicht mehr mitbekommen. Die Kinder haben nicht mehr die Identität des Volkes Israel mit auf den Weg bekommen. Und eine kleine Randnotiz an all die Väter hier unter uns, zähle ich mich auch zu. Die Väter waren abwesend. Die Väter waren abwesend und die Frauen, die haben die Kinder erzogen. Die Frauen aus anderen Religionen und anderen Völkern haben ihre Kinder erzogen und haben die Sprache, die Identität der anderen Völker ihren Kindern mitgegeben. Wären die Väter da gewesen, hätten die Väter sich nicht aus der Affäre gezogen, wer weiß, vielleicht wäre es ganz anders gelaufen. Ihr Väter, ihr seid so wichtig, zieht euch nicht aus der Erziehung eurer Kinder zurück. Also, Sprache ist Identität und das, was Gott damals gesagt hat, sie verleiten eure Söhne dazu, hinter anderen Götzen herzulaufen, das ist geschehen. Und wir könnten jetzt uns noch viele andere Geschichten anschauen, wir könnten auch noch mal zu Salomo gehen, wenn wir das so wollen würden, ja, aber es würde immer dasselbe rauskommen. Würde immer dasselbe rauskommen, dass wenn man einen Partner aus anderen Völkern oder anderen Religionen heiratet, dass das was mit der Beziehung zu Gott zu tun hat. Das war bei Salomo so und das führt Nehemia an. Aber wir können das ganze Alte Testament durchgehen. Es ist immer so gewesen. Und ich frage mich, ob wir uns das heute als Warnung, ob wir uns das annehmen. Ob wir heute sagen, ja, damals, die waren auch alle nicht so stark wie ich heute. Wenn ich mir jetzt einen Partner suche, der nicht christlich ist, dann werde ich das schon auf die Reihe kriegen. Ich bin stark, ich habe großen Glauben an einen großen Gott und irgendwann wird mein Partner dann auch zu Jesus finden. Und genau das prangert ja der Nehemia hier an. Irrt euch nicht, dass das so kommen wird. Denn heute ist es nämlich auch noch so, dass Gott unser Leben und die Beziehung zu ihm beschützen möchte. Und dieses Gebot, was Gott damals den Israeliten gegeben hat, das zählt für uns, die wir heute Christen sind, zählt das auch noch. Gott möchte auch heute noch, dass wir Ehepartner suchen, die auch Christen sind. Gott möchte, dass wir uns an sein Wort halten und dass wir das ernst nehmen und dass wir ihm vertrauen. Dass wir ihn am Steuer unseres Lebens lassen. Ja, der Ehepartner, der hätte jetzt dafür gesorgt, dass das Handy aus gewesen wäre. Ist ja gut, dass man darüber lachen kann. Alles kein Problem. Macht's am besten ganz aus. Ihr wisst nicht, wie es geht. Frank, helf mal bitte. Also, wir stehen heute vor derselben Herausforderung. Auch wir sind heute aufgefordert, uns Ehepartner zu suchen, die auch Christen sind. Weil die Bibel ganz deutlich macht, ein Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, der ist neu. Der lebt im Licht. Der ist rein. Der ist auf Jesus ausgerichtet. Der geht Richtung Himmel. Aufwärts Richtung Himmel. Und all die Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die leben anders. Die leben in der Dunkelheit. Da ist eine andere Macht am Werk. Und das ist ein Konflikt, ein stetiger Konflikt. Gott und der Teufel, das Gute und das Böse, die sind ständig im Konflikt. Und im Prinzip ist es wie eine Rakete. Also der Christ, der will nach oben. Der schießt nach oben wie eine Rakete. Und der Partner, wenn es ein Nicht-Christ ist, der ist wie die Erdanziehungskraft. Der zieht nach unten. Beständig. Ständig. Der zieht nach unten. Und man kann sich ja mal die Frage stellen. Irgendwann geht jeder Rakete mal die Luft aus. Und die wird nach unten gezogen. Und genauso ist es mit einer Partnerschaft, mit einer Ehe, die aus einem Christen und einem Nichtchristen besteht. Der eine will in die Richtung, der andere will in die Richtung. Und es wird immer zu Problemen führen. Und ich sag mal, Ehen, auch christliche Ehen, das ist ja nicht der Himmel auf Erden, auch die sind anstrengend und die können manchmal schwer sein. Und wenn man sich dann nicht auf das eine, auf diesen Jesus zusammen fokussieren und konzentrieren kann, das ist schrecklich. Es ist schrecklich, wenn man nicht zusammen beten kann. Es ist schrecklich, wenn man sich nicht über das, was einem das Leben bedeutet, Jesus, austauschen kann. Also Gott, der möchte auch heute noch, dass unser Leben, unsere Beziehung zu ihm beschützt ist, in Ordnung ist, rein bleibt. Und deswegen ist es ihm auch so wichtig, dass wir heute Partner finden, die das genauso sehen. Und ich weiß, dass es auch heutzutage Christen gibt, die sagen, ja, Jesus, alles gut. Ich bin stark genug. Ich krieg das schon hin. Irgendwann wird mein Partner zu dir finden. Und dann erzählen wir Beispiele von Menschen, wo das so geschehen ist. Und ich habe in meiner Familie auch Menschen, bei denen das dann irgendwann funktioniert hat. Da ist der Partner dann zum Glauben gekommen. Aber das ist Gnade Gottes, wenn das passiert. Und wieso? Es liegt kein Versprechen darauf, dass das so geschehen wird, ja? Also, nur weil das bei anderen aus Gnade mal passiert ist, heißt das nicht, dass das bei dir genauso passieren wird. Deswegen ist es gut, wenn wir uns Partner suchen, die mit Jesus unterwegs sind, um große Probleme gleich aus der Welt zu schaffen oder uns gar nicht damit irgendwie auseinandersetzen zu müssen. Die Ehen, auch die christlichen Ehen, die haben genug Probleme. Die müssen nicht noch zusätzlich Schwierigkeiten haben. Und wie gut ist es, wenn man diese lebensverändernde Kraft, die Jesus schenkt, wenn die nicht nur in einer Person am Wirken ist, sondern wenn die in beiden Personen am Wirken ist. Es ist so wichtig. Und jetzt, ich meine, versteht mich nicht falsch. Es sind harte Worte, ja. Und ich hätte lieber gehabt, dass das irgendwer anders heute gesagt hätte, ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn manche Leute sagen, ja, aber ich liebe doch diese Person. Ich liebe doch diesen Partner, auch wenn er nicht Christ ist. Oder andere sagen, ja, aber wenn ich den jetzt nicht nehme, dann bin ich irgendwann 30 oder dann bin ich irgendwann 35 oder dann bin ich irgendwann 40 und dann kriege ich vielleicht gar keinen mehr. Und deswegen nehme ich doch lieber jetzt den. Aber was ihr damit macht, ist, dass ihr das euer Lebensauto, das Lenkrad eures Lebensautos selbst in die Hand nimmt. Ihr greift Jesus ins Steuer. Und das ist schade, weil Gott möchte, dass euer Leben gut verläuft, dass es gelingt und dass es so positiv wie möglich verläuft. Und indem wir uns an sein Wort halten, an das, was da drin steht, gehen wir diesen guten Weg. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wie finde ich denn diesen christlichen Partner? Und ich erzähle euch mal, wie das bei Melanie und mir war. Und zwar war da ein guter Freund und der hat, weiß ich noch den Tag heute, der hat mir den wichtigsten Satz meines Lebens in Sachen Beziehungen gegeben. Der hat mich gefragt, Simon, willst du eine Ehe führen, die Gottes Wort gerecht wird und die dein Leben glücklich macht? Dann tu Folgendes. Und jetzt sollten alle die vor der Partnerwahl stehen, die gerade am Überlegen sind, soll ich den nehmen oder soll ich den nehmen? Die sollten jetzt aufpassen. Und zwar hat mein Freund gesagt, lauf so schnell du kannst. Lauf mit aller Kraft, so stark du kannst, auf Jesus zu. Und dann schau nach rechts und dann schau nach links und dann heirate jemanden, der neben dir läuft. Und das habe ich versucht umzusetzen in meinem Leben. Ich habe versucht, Jesus an die erste Stelle meines Lebens zu setzen. Ich habe versucht, Jesus als den Fahrer meines Lebens sein zu lassen. Und dann habe ich nach rechts geguckt und dann habe ich nach links geschaut und dann habe ich nach rechts geschaut und dann habe ich Melanie gesehen. Melanie war nämlich auch so eine Person, die auf Jesus zugelaufen ist. Sie war schon immer in der Gemeinde aktiv. Das habe ich schon immer mitbekommen. Sie war im Kindergottesdienst unterwegs. Sie hat Hauskreise geleitet. Und man hat ihr abgespürt, das ist eine Frau, die möchte Jesus an die erste Stelle ihres Lebens setzen. Und zusätzlich kam noch dazu, dass sie die Pastorentochter war. Also da kann man ja fast gar nichts falsch machen. Aber wir haben beide auf Jesus geschaut. Und dann haben wir nach rechts geschaut. Und dann haben wir nach links geschaut. Und dann haben wir den geheiratet, der neben uns gelaufen ist. Das war der wichtigste Tipp, den ich in Sachen Beziehung je bekommen habe. Und als Ehepaar versuchen wir das jetzt weiterzumachen. Versuchen weiter auf Jesus zuzulaufen. Und unsere Ehe ist auch nicht immer einfach. Ist auch nicht immer schön. Und Melanie, die hat auch Probleme mit mir. Ich habe keine Probleme mit Melanie. Aber ich sage euch eins. Wenn wir nicht jeden Abend im Bett noch zusammen beten könnten, wenn wir nicht uns einmal in der Woche eine Zeit nehmen, wo wir zusammen beten könnten, wo wir uns gegenseitig im Glauben auf dem Weg zu Jesus irgendwie anstoßen könnten, das könnte ich mir nicht vorstellen. Das wäre, also Jesus ist für mich alles. Und wenn ich alles nicht mit Melanie, mit meinem Ehepartner teilen könnte, was wäre das für eine Ehe? Ehe ist nun mal auf dieser Welt die Beziehung, in der es keine Geheimnisse geben sollte. Und in der man über alles reden muss. Und in der man alles teilen muss. Wir müssen unser Geld teilen. Wir müssen unser Essen teilen. Manche teilen sich sogar die Schuhe. Und wir müssen unseren Glauben teilen können. Und wenn wir das nicht tun können, Leute, da fehlt einfach was. Und das weiß Jesus. der weiß, dass in der Beziehung was fehlen würde, wenn man nicht alles teilen würde. Und deswegen sagt auch Jesus heute noch, ey, es ist so wichtig, dass ihr einen Partner wählt, der auch auf mich zuläuft. Und nochmal, manche, die sagen, ey, Jesus, ich krieg das hin, ich bin stark genug. Und manche, die sagen, ey, das ist, ich bezeuge großen Glauben, wenn ich glaube, dass mein Partner zu Jesus findet. Das ist kein großer Glauben. Das ist Misstrauen Jesus gegenüber. Weil Jesus, der sagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut für euch, wenn ihr euch einen Partner sucht, der nicht mit Jesus unterwegs ist. Es ist kein großer Glauben, wenn ihr sagt, der kommt doch zum Glauben. Es ist Misstrauen Jesus gegenüber. Und ihr greift Jesus ins Lenkrad. Und wisst ihr, es ist im Prinzip ist es eine Frage des Vertrauens. Vertraue ich Jesus? Vertraue ich, dass Jesus mich liebt? Vertraue ich, dass Jesus es gut mit meinem Leben meint? Und ich glaube, dass wir heutzutage ein bisschen besser haben als das Volk Israel damals, weil wir haben Jesus und wir haben am Kreuz gesehen, wie sehr Jesus uns liebt. Gott hat Jesus auf die Welt geschickt, hat ihn an diesem Balken genagelt, an dem eigentlich wir hätten hängen sollen, und hat dort seine Liebe zu uns gezeigt und hat gezeigt, ey Leute, ich bin vertrauenswürdig, ihr könnt mir vertrauen, ich liebe euch, ich will das Beste für euch. Und diesem Jesus, von dem wir so viel lesen können, den wir am Kreuz gesehen haben, der liebt euch, jeden Einzelnen. Der du gerade auf Partnersuche bist, der du gerade überlegst, soll ich diesen nehmen oder soll ich jenen nehmen, der liebt dich. Und der wird dich nie ins Messer laufen lassen. Vielleicht dauert es ein bisschen, bis du den Partner findest, der gut für dich ist. Aber Jesus liebt dich, das hat er dort bewiesen. Und ich liebe diesen Vers aus Römer 8, Vers 32. Da heißt es, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Also wenn Gott das gegeben hat, was Gott am meisten liebt, seinen Sohn, und den hat er für uns gegeben. Gott konnte nichts, rein gar nichts Größeres geben als seinen Sohn. Darin hat er seine Liebe zu uns gezeigt. Und wenn er das Größte, das Wertvollste, was er zu geben hat, uns schon gegeben hat, wird er uns nicht alles andere, das sagt Paulus hier, alles andere nicht auch geben? Wird er uns nicht ein erfülltes Leben geben? Doch, wird er, weil er uns Jesus gegeben hat. Wird er uns genügend zum Leben geben? Ja, wird er, weil er Jesus gegeben hat. Wird er uns den richtigen Partner geben? Ja, wird er, weil er uns Jesus gegeben hat. In Jesus hat er uns alles gegeben und all das, was wir sonst zum Leben noch brauchen, werden wir von ihm bekommen. Ich habe einen Freund, der ist vor ein paar Wochen 37 geworden und der fasziniert mich jedes Mal, wenn ich dran denke. Der hat bis jetzt noch keinen Ehepartner gefunden, der zu ihm gepasst hat, und der strahlt so eine Ruhe aus, der strahlt so eine Gelassenheit aus. Das finde ich faszinierend. Der wünscht sich eine Frau. Jedes Mal, wenn wir miteinander reden, dann werde ich immer von Melanie beauftragt, frag ihn mal, ob er schon irgendwen hat. Und er wünscht sich so sehr eine Frau. Aber ihm ist es nicht egal, welche Frau. Natürlich könnte er eine Frau finden. Der Mann sieht gut aus, der hat Geld, der ist super, hat gute Charaktereigenschaften. Das ist ein super Typ. Der hat keine Probleme, eine Frau zu finden. Aber er sagt, ey, ich warte auf die Frau, die Jesus für mich vorbereitet hat. Und da wartet er jetzt schon 37 Jahre drauf. Das ist, finde ich, so stark von ihm, ja. Er hätte auch sagen können, na gut, ich nehme jetzt mein Auto selbst in die Hand und biege jetzt hier ab. Und er hätte eine Frau finden können, aber hat er nicht getan. Jetzt erzähle ich noch eine Geschichte. Ich war letzte Woche spazieren und bin an einem Spielplatz vorbeigekommen. Und dieser Spielplatz ist in Leineck. Der hat eigentlich alles, ja, alles, was so ein guter Spielplatz irgendwie braucht. Der hat eine Schaukel gehabt, der hat einen Sandkasten gehabt, der hat da irgendwas zum Klettern gehabt. Und ich bin ja schon so ein bisschen auf der Suche nach Spielmöglichkeiten für meinen Sohnemann dann. Und fand, ja, dieser Spielplatz, der ist eigentlich okay. Der ist in Ordnung. Da kann man gut spielen. Dann hatte ich aber irgendwie das Gefühl, und meine Beine, die braucht noch ein bisschen mehr Auslauf. Die Predigt musste noch ein bisschen umbetet werden. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Und dann bin ich weitergegangen. Und dann bin ich irgendwann, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde oder was, bin ich an einen anderen Spielplatz gekommen. Und dieser andere Spielplatz, der hatte das besondere Etwas, was ich mir eigentlich von jedem Spielplatz erhoffe und wünsche. Was ich damals als Kind schon so geliebt habe und was ich auch meinem Kind wünsche. Und zwar ist das eine Seilbahn. Dieser zweite Spielplatz, der hatte genau das, was der Traumspielplatz braucht, eine Seilbahn. Und vielleicht sind manche, die gerade auf der Partnersuche sind hier von uns, die geben sich mit diesem ersten Spielplatz zufrieden. Die sagen, ja, der ist nett, der ist okay, den nehme ich, hier bleibe ich. Und ich sage euch heute, gebt euch nicht zufrieden mit dem Erstbesten, sondern geht weiter. Und der zweite oder der dritte, den ihr findet, der hat das gewisse Etwas, der hat die Seilbahn. Der hat den Glauben an Jesus. Und das ist so wichtig. Und du willst nirgendwo anders mehr sein, wenn du diesen Partner gefunden hast. Du gehst nicht mehr zu dem anderen Spielplatz. Das wünsche ich jedem, der im Moment auf der Partnersuche ist, der vielleicht sich damit abgibt, ey, jetzt nehme ich einfach den, den ich hier habe. Ganz egal, ob der jetzt Christ ist oder nicht. Geht weiter. Sucht euch den Partner, den Jesus für euch ausgesucht hat. Und das tut ihr, indem ihr entspannt auf dem Beifahrersitz eures Lebens sitzt und Jesus den Fahrer eures Lebens sein lasst. Und wenn ihr es nicht tut, weil ich euch das sage, und wenn ihr es nicht tut, weil es in Gottes Wort steht und es eigentlich gut für euch ist, dann tut es für eure Kinder. Wir haben davon gelesen, was mit den Kindern passiert ist, wo die Eltern nicht auf Gottes Wort gehört haben, wo sie sich nicht von Gott haben führen lassen. Und tut es euren Kindern nicht an. Wenn ihr es nicht für euch selber tut, dann tut es für eure Kinder, die nach euch kommen. Denn es ist schrecklich, wenn sich ein Kind entscheiden muss, ob es mit Mama zum Gottesdienst geht oder ob es mit Papa auf den Fußballplatz geht am Sonntag. Jesus meint es gut mit euch. Und auch wenn ihr warten müsst im Moment, dann lohnt sich das, weil Jesus nur das Beste für euch will. Nur das Beste. Und all das, was hier drin steht, ist nur das Beste. Und es lohnt sich, darauf zu achten und das ja für sein Leben so zu übernehmen. Und jetzt noch ein Wort für all die, die nicht mehr auf Partnersuche sind, die nicht mehr vor dieser großen Herausforderung stehen, wen nehme ich denn? Nehme ich den oder nehme ich den? Nehemia war eine Zeit lang abwesend. Das Volk Israel hatte keinen, der positiv in das Leben der Israeliten reinspricht. Der sagt, ey, stopp mal, überlegt doch nochmal, ist das richtig? Ist das klug, wenn ihr jetzt diesen Weg geht? Ist es klug, wenn ihr jetzt euer Leben selbst in die Hand nimmt? Den hatten sie nicht. Und ich mache euch Mut, die ihr einen Partner gefunden habt, die ihr wisst, was es bedeutet, zu warten, die ihr wisst, was es bedeutet, mit Herzschmerz auch umzugehen. Seid so ein Nehemia, der nicht abwesend ist. Seid in euren Familien, seid hier in der Gemeinde die Person, die positiv die Jugend, die jungen Leute oder die gerade auf der Suche nach einem Partner sind, unterstützen. Seid nicht abwesend, sondern seid da und sagt, ey, lass uns drüber reden. Ist es die richtige Wahl? Ist es der richtige Weg, den wir gehen, den ihr geht? Seid ein Nehemia, der positiv in das Leben der jungen Leute hineinwirkt. Und ich weiß, viele von euch, die machen das schon. Und viele von euch, die beten. Und auch das ist so wertvoll. Und ihr jungen Leute, geht auf die Älteren zu. Sagt nicht, wir wissen es besser. Sagt nicht, ich nehme mein Leben selbst in die Hand, sondern holt euch Hilfe bei anderen Leuten. Und hier in der Gemeinde sind so viele tolle Menschen, die super Potenzial haben, super Ehepartner zu sein. Und das wünsche ich euch. Ich hab das erlebt, wie schön das ist, einen Ehepartner zu finden, den Gott mir zur Seite gestellt hat. Und das wünsche ich wirklich jedem. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du gut zu uns bist, dass du es gut mit unserem Leben meinst. Du willst uns nie irgendetwas reinwürgen. Du willst, dass unser Leben gelingt. Du willst, dass unser Leben positiv verläuft, Herr. Und du willst uns helfen, auch die Situationen, die wir nicht als positiv empfinden, zu meistern, Herr. Du bist der beste Fahrer unseres Lebens, Herr. Und wenn wir Beifahrer sind und dir nicht ins Lenkrad greifen, dann kommen wir entspannt ans Ziel. Und gerade in dieser Frage der Partnerwahl, wo manche von uns noch stehen oder was auf viele vielleicht auch noch zukommt, wollen wir dich einfach bitten, Herr Jesus, dass du dich als der erweist, der vertrauenswürdig ist. Möchte ich bitten, dass die jungen Leute in unserer Gemeinde einen Partner finden, der mit dir unterwegs ist. Möchte ich bitten, dass sie einen Partner finden, mit dem sie in eine Richtung laufen können. Möchte ich bitten für all die, die schon ja diese spannende Zeit der Partnerwahl hinter sich haben, dass wir die jungen Menschen begleiten, dass wir ihnen beistehen, dass wir sie unterstützen, dass wir für sie beten. Und Herr, ich wünsche mir so eine Gemeinde, die einfach zusammensteht, die füreinander da ist, die nicht irgendwie mit dem Finger auf irgendwen zeigt, wenn irgendwer mal falsch daneben gegriffen hat, auch was die Partnerwahl vielleicht angeht, sondern dass wir da sind und stützen, Herr Jesus. Denn du bist gekommen, um uns zu stützen, um unser Leben zu führen, und das willst du für jeden. Und ich möchte dich bitten, dass wir unser Vertrauen einfach auf dich setzen können, Herr. Und ja, oft ist es so schwer, dieses Vertrauen auch auf dich zu setzen, gerade in Situationen, die uns so wichtig sind, auch gerade wie vielleicht Partnerwahl. Aber dann helf uns zu vertrauen, Herr. Die Menschen in der Bibel, die sind uns da Vorbild, auch sie sind zu dir gekommen und haben gesagt, helf meinem Unglauben, helf meinem Misstrauen, helf mir zu vertrauen. Ich möchte dich bitten, dass du starke, stabile Ehen hier in unserer Gemeinde schenkst, dass wir positiv auch in unsere Umwelt wirken können, dass wir ein Vorbild sein können, ein Beispiel sein können, dass wir nicht auseinandergehen, dass wir bei Problemen nicht trennen und scheiden, sondern dass wir bei Problemen auf dich schauen, Herr, und uns von dir einfach all das geben lassen, was wir brauchen. Segne unsere Gemeinde, segne jeden, der hier ist, und danke, dass du ein guter Gott bist. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir gemeinsam Lieder singen. Und in einigen von diesen Liedern, da können wir genau das ausdrücken, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen, dass Jesus der Fahrer unseres Lebens ist, dass wir ihm unser Leben geben, dass wir ihm in jeder Lebenslage vertrauen. Und ich weiß nicht, ob du das sagen kannst. Vielleicht denkst du auch gerade, ich kann diesem Jesus nicht vertrauen, aus welchen Gründen auch immer. Dann geh zu Leuten, vielleicht mit denen du hier hingekommen bist, und sprech mit ihnen. Oder komm nach dem Gottesdienst noch hier nach vorne. Wir reden mit dir, wir beten mit dir, beten für dich, wollen dich segnen. Und nutz jetzt einfach diese Lieder, um vielleicht auch für euch zu sagen, Herr Jesus, ich will dich wieder ans Steuer meines Lebens lassen. Ich will dir nicht ins Lenkrad greifen. Ich will es nicht besser wissen. Ich will nicht den Starken hier raushängen lassen, sondern ich will dich fahren lassen. Vielleicht bedeutet es für den einen oder anderen auch eine Notbremse zu ziehen und sagen, okay, so wie es bis jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Nutzt vielleicht diese Lieder, um das zum Ausdruck zu bringen. Ey, ich stoppe mein Auto und ich steige aus, gehe ums Auto, setze mich auf den Beifahrersitz und lass Jesus weiterfahren.